Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Am 21. Dezember 2012 war es wieder soweit. Laut einem Kalender der Maya sollte an diesem Tag die Welt untergehen. Die mexikanische Regierung machte sich die Ankündigung dieses Ereignisses zunutze, indem sie gezielt um Touristen warb für die Tempelanlagen ihres Landes. Für das Jahr 2012 rechneten sie mit über 50 Millionen Touristen. Aber auch in Europa gab es kleinere Orte, wo sich Menschen bewusst auf diesen Tag vorbereiteten. Natürlich geschah an dem Tag nichts. Gott sei Dank, wir leben alle noch. 3 Tage später wurde dafür dann in vielen Ländern der Welt Weihnachten gefeiert. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass ein Weltuntergang vorhergesagt wurde. Spezialisten hierfür sind unter anderem die Zeugen Jehovas, die schon mehrfach das Kommen Jesu angekündigt haben. Andere sagen, Jesus sei nochmal in Amerika gewesen. Und selbst in christlichen Kreisen wird in beinahe regelmäßigen Abständen über Abläufe der Zukunft spekuliert. Kommt erst die Entrückung und bricht dann der 3. Weltkrieg aus? Oder eher umgekehrt? Wann wird Israel angegriffen? Und wann entsteht in Jerusalem der neue Tempel? Kommt der Antichrist vielleicht aus Deutschland? Die Bibel nennt einige Eckpunkte in der Person Jesu Christi. Ereignisse, die wirklich geschehen werden oder bereits geschehen sind. Aber sie nennt keine festen Daten und Zeitabläufe. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und trotzdem regiert Jesus die gesamte Welt und hat alles unter Kontrolle. Thema des heutigen Gottesdienstes ist Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Jesus Christus ist der Mittelpunkt der Predigt des Petrus und des gesamten 3. Kapitels der Apostelgeschichte. Ich lese jetzt dazu Apostelgeschichte 3, 17 bis 26. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Mose hat gesagt, ein Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Vor der Tür des Tempels saß ein gelähmter Mann, als Petrus und Johannes zum Gebet hineingehen wollten. Petrus schaute ihn an und richtete ihn im Namen Jesu Christi von Nazareth auf, sodass dieser gehen und stehen konnte. Daraufhin lief und sprang der Geheilte mit ihnen im Tempel umher und lobte Gott. Dies bemerkten die anderen im Tempel und strömten nun in Scharen hinzu, um zu schauen, was mit dem Gelähmten geschehen war. Dadurch bekam Petrus die Gelegenheit, zu ihnen zu predigen. Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, Punkt 1, ruft zur Buße auf. Petrus fragt sie, wieso sie sich darüber wundern, dass der Gelähmte wieder gehen kann. Und weshalb sie auf ihn und auf Johannes schauen, als ob die beiden aus eigener Kraft dies bewirkt hätten. Er sagt ihnen und auch uns, dass der Gott Abrahams, Isaak und Jakob seinen Knecht Jesus verherrlicht hat. Dass sie ihn aber überantwortet und verleugnet haben vor Pilatus. Und stattdessen haben sie darum gebeten, dass man ihnen den Mörder schenke. Doch diesen Jesus hat Gott auferweckt von den Toten. Das können die beiden Apostel und auch die anderen bezeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen ist der Gelähmte gesund geworden. Soweit die Erklärung und die Ausgangslage. Vers 17. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. Kurz nachdem Jesus gekreuzigt worden war, sprach er, Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dies war ja auch in gewisser Hinsicht tatsächlich so. Natürlich ist es Unrecht gewesen, Jesus einfach kreuzigen zu lassen. Und doch ist den allermeisten gar nicht bewusst gewesen, welch tiefere Bedeutung der Kreuzestod Jesu hat und wen sie da wirklich kreuzigen. Wer hat denn zu diesem Zeitpunkt noch daran geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Insofern hatten sie und ihre Oberen Jesus tatsächlich aus Unwissenheit im Tod überantwortet, denn sie wussten nicht, was sie taten. Doch Unwissenheit schützt ja bekanntlich vor Strafe nicht. Und nach der Kreuzigung dachten alle, egal ob Jesus nun zu Recht oder zu Unrecht gekreuzigt worden war, dass sich dieses Problem von alleine gelöst hatte. Aber es ist nur erfüllt worden, was Gott durch den Mund aller seiner Propheten verkündigt hat, nämlich, dass sein Christus leiden sollte. So hat es Jesus nach seiner Auferstehung auch selbst gesagt. Lukas 24, 45 bis 47, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Dies ist zum Beispiel eine der zentralen Aussagen und Ankündigungen des Alten Testamentes, ohne dass hierfür ein ganz bestimmter Zeitpunkt genannt wird. Das Ereignis wurde mehrfach angekündigt, doch wann es soweit sein werde, wusste niemand. Jesus Christus musste leiden und ist am Kreuz gestorben. Er ist aber nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden. Er ist in den Himmel aufgefahren und lebt. Und deswegen konnte Petrus ja auch dem Gelähmten voller Überzeugung sagen, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. So spricht Petrus nun auch zu seinen Zuhörern. Vers 26. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Der Hauptgrund für Jesu Wirken, sowohl vor als auch nach der Kreuzigung, war nicht, spektakuläre Zeichen und Wunder zu wirken, zur allgemeinen Freude des Volkes, sondern Gott hat seinen Knecht Jesus erweckt und zu ihm gesandt, dass ein jeder sich von seiner Bosheit bekehre. Soweit die Aussage des Petrus. Ich tue mich schwer damit, Jesus als Knecht zu bezeichnen. Und in Vers 19 spricht er sie auch ganz konkret an. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Ein Anspruch, der ebenfalls an uns alle gerichtet ist, tut Buße. Martin Luther hat bereits in der ersten von seinen 95 Thesen gesagt, dass Buße kein einmaliges Ereignis ist, sondern fortlaufend praktiziert werden muss. Aber welche Bedeutung hat denn nun Buße? Buße kann bedeuten Strafe, Bereuen oder Umkehr, Sinnesänderung, Bekehrung. Vers 19 kann man übersetzen, kehrt von eurem falschen Weg um zu Gott. Menschen führen ein Leben nach falschen Vorstellungen und Motiven und entfernen sich dabei immer mehr von Gott, dem Schöpfer des Lebens. So weit, dass sie sogar den Sohn Gottes töten oder ihm gegenüber völlig gleichgültig sind. Wir Menschen sind von der Bibel her aufgerufen, zu Gott zurückzukehren, umzukehren. Das ist ja klar. Wenn ich mit dem Auto nach Dortmund möchte und fahre hier am Lotter Kreuz, aber in Richtung Bremen, dann kann ich dort ruhig weiterfahren. Nur von meinem eigentlichen Ziel entferne ich mich dann immer mehr. Ich muss irgendwann umkehren und in die entgegengesetzte Richtung fahren, wenn ich nochmal ankommen möchte. In der bekannten Predigt des Paulus auf dem Areopag in Athen verkündet er seinen Zuhörern, dass er entgegen ihrer vielen Götzenbilder und dem Altar für den unbekannten Gott, dass es einen lebendigen Gott gibt, den die Menschen suchen sollen. In Kapitel 17, Vers 30 in der Apostelgeschichte spricht er zu ihnen, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Das heißt, Gott möchte, dass die Menschen zu ihm umkehren. Wenn mich jemand fragen würde, was denn der Wille Gottes für uns Menschen ist, dann könnte ich antworten, Gott möchte, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und dass alle Menschen Buße tun. Die Schwierigkeit ist, dass ein sündiges Verlangen den Menschen im Herzen sitzt. Er wird gereizt und gelockt durch Versuchungen, Verlockungen und Begierden. Jakobus drückt dies in seinem Brief folgendermaßen aus. Kapitel 1, 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist unser aller Problem. Paulus schreibt in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Christen verspüren in sich einen lebenslangen Kampf zwischen dem alten Menschen und dem Geist Gottes. Daher kommt es, dass unsere guten Vorsätze immer wieder scheitern, dass wir aus Bequemlichkeit heraus doch wieder unsere eigenen Wege gehen, dass wir Gott nicht die Ehre zuteil werden lassen, was wir uns doch im Herzen vorgenommen haben. So können wir mit Paulus sagen, Römer 7, 24 und 25, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, wir müssen immer wieder hinfliegen zu Jesus. Er wird uns trösten und uns die Kraft geben, die wir zum Leben brauchen. Oder wie Petrus sagt in Vers 20, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn. Jesus Christus ruft zur Buße auf, zur Umkehr und zur Erneuerung. Er spendet das lebendige Wasser. Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich komme zum zweiten Punkt der Predigt. Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, wird die Welt richten. Vers 21. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Petrus erzählt seinen Zuhörern, was es mit Jesus auf sich hat. Jesus wurde von dem allmächtigen Gott auf die Erde gesandt. Dann wurde er gekreuzigt und begraben. Das ist das erste Mal, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Jesus ist von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Weil er von dort alles hier überblickt, schenkte er den Gelähmten auch, dass dieser in seinem Namen geheilt werden konnte. Und in der jetzigen Zeit, die immer noch Gnadenzeit ist, ruft er die Menschen weltweit zur Buße auf. Allerdings wird Jesus noch einmal auf diese Erde kommen. Sichtbar für alle, so wie damals in Israel. Jesus bleibt so lange im Himmel, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird. Wann das sein wird, weiß kein Mensch. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 3. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Der Tag des Herrn wird kommen. Ein Ereignis, das wir für die Zukunft mit absoluter Sicherheit voraussagen können, ist, dass Jesus Christus wiederkommt und Gericht halten wird. Hebräer 9, 27 sagt es folgendermaßen, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gott hat es so festgesetzt, dass Menschen geboren werden, aber auch einmal wieder sterben müssen. Das wird allen Menschen so ergehen, außer denen, die dann auf der Erde leben, wenn Jesus wiederkommt. Und da gibt es ja auch niemanden, der dies bestreitet. Die gleiche Botschaft hat Paulus auch seinen Zuhörern in Athen mitgeteilt. Apostelgeschichte 17,31. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Dieses Ereignis steht uns allen noch bevor. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an einem Gerichtsprozess teilgenommen hat. Es gibt Menschen, die sehr an Gerichtsverhandlungen interessiert sind, wie zum Beispiel Frau Friedrichsen vom Spiegel und andere, die sowas gar nicht interessiert. Manche waren bei Gerichtsverhandlungen, weil sie selber in irgendeiner Form daran beteiligt gewesen sind. Ein Prozess, von dem die meisten wahrscheinlich schon etwas gehört haben, ist der Nürnberger Prozess. Wie wird also der Tag des Gerichtes aussehen? Wer ist der Richter? Gibt es einen Staatsanwalt oder gar Zeugen? Kann ich hierfür auch eine Rechtsschutzversicherung abschließen? Wir wollen uns ja sonst auch immer gegen alles Mögliche absichern. Zu dem Ablauf des Gerichtes, zu dem Jesus eingesetzt ist, macht die Bibel kaum Aussagen, außer vielleicht in der Offenbarung. So in Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Also der auf dem Thron sitzt, ist Jesus Christus. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Die Toten, die hier genannt werden, egal ob groß oder klein, uninteressant, ob sie in diesem irdischen Leben arm oder reich waren, erscheinen vor dem großen weißen Thron, auf dem Jesus Christus sitzt. Sie werden nach dem beurteilt, was in Büchern steht. Sie dachten, einen Lebensstil führen zu können nach dem Motto, es ist alles erlaubt, man darf sich nur nicht erwischen lassen. Da werden Mörder, Ehebrecher, Diebe, Betrüger, Lästerer und auch falsche Christen dabei sein. Menschen, die nicht damit gerechnet haben, dass der lebendige Gott ihr ganzes menschliches Treiben von der Geburt bis zum Grabe mitverfolgt hat. Niemand kann sich vor Gott verstecken. Es ist nichts geheim. Und wenn dann jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wird, wird er in den feurigen Pfuhl geworfen. Das heißt, dieser Mensch kommt in die Hölle. So hängt also alles davon ab, ob ein Mensch im Buch des Lebens steht. Steht dein Name im Buch des Lebens geschrieben? Falls nicht, ruft Jesus Christus dich zur Buße. Jesus sagt, dass wer an ihn glaubt und auf sein Wort hört, dass derjenige gar nicht mehr ins Gericht kommt. Das heißt, dieses Weltgericht findet ohne ihn statt, weil er im Buch des Lebens steht. Johannes 5, Vers 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und die Verse 28 und 29: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Christus ist einmal geopfert worden, um die Sünden der vielen hinwegzunehmen. Er hat ein vollgültiges und ausreichendes Opfer dargebracht. Wer an ihn glaubt, der wird leben. Es gibt eine Schilderung in der Offenbarung, die von der ersten Auferstehung von Toten spricht, über die der zweite Tod keine Macht hat. Oder ein Vers aus der heutigen Schriftlesung, in dem es heißt, dass er seine Engel senden wird, um seine Auserwählten zu sammeln. Was es im Einzelnen mit solchen Versen auf sich hat, vermag ich nicht mit absoluter Sicherheit zu beurteilen. Natürlich gibt es auch in dieser Frage wieder unterschiedliche Bibelauslegungen und Kommentare. Ich möchte mich jedoch auf das beschränken, wovon ich mit absoluter Sicherheit überzeugt bin, nämlich, dass Jesus Christus einmal Gericht halten wird. Dies ist die große Wahrheit, welche die Welt nicht wahrhaben möchte, dass jeder Mensch ein Sünder ist und er sich einmal vor Jesus Christus verantworten muss. Man glaubt ans Gute im Menschen und darum ist die Welt auch so, wie sie ist. Wir brauchen nur auf Deutschland zu schauen. Unser Land ist voll mit Lüge, Korruption, Selbstgerechtigkeit, familiärer und privater Probleme, körperlichen und seelischen Missbrauch, Abtreibung, falscher Ideologien, unstillbarer Gier und vieles mehr. Man glaubt, dies durch bestimmte Methoden und Konzepte in den Griff zu bekommen, durch Bildung und Aufklärung, vielleicht auch durch die Erhöhung von Kindergeld und Rente. Doch der Kern des Menschen wird sich dadurch nicht ändern. Es wird auch weiterhin Kriege, Gewalt, Scheidungen und schreiende Ungerechtigkeit geben. Trotz UNO, NATO, Gewerkschaften, Kirchen und Pro Familia. Oder vielleicht gerade deswegen. Nein, der natürliche Mensch ist blind für seine Sünde und die der anderen. Und so lebt man immer weiter von Generation zu Generation. Jesus sagt, Matthäus 24, 37 bis 39, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Die Welt wird nicht besser werden, auch nicht gerechter. Wenn der Mensch nicht umkehrt, wird er das Erscheinen des Menschensohns ähnlich erleben wie die damaligen Menschen die Sintflut. Der Mensch weigert sich, Jesus als Herrn anzuerkennen und zu akzeptieren. Aber die Bibel hat recht. Und es wird das eintreten, was Paulus so schön im Philipperbrief ausgedrückt hat. Für mich immer wieder ein gewaltiger Trost. Philipper 2, 10 und 11. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jawohl, das wird einmal so kommen. Kommen wir noch einmal zu unserem Ausgangstext in der Apostelgeschichte zurück. Petrus sagt seinen Zuhörern, welche Ereignisse geschehen müssen, wie es um Jesus steht. Er teilt ihnen mit, dass dies bereits im Alten Testament erwähnt wurde. Ich lese noch einmal die Verse 22 bis 24. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Es ist gar nichts Ungewöhnliches, was in den Tagen Jesu und in der Zeit der ersten Gemeinde geschehen ist. Denn schon im Alten Testament gab es viele Hinweise darauf. Und nun hängt alles an der Person Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird. Und so komme ich nun zum dritten Punkt. Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, bringt alles wieder in Ordnung. Jesus kommt nicht nur wieder, um Gericht zu halten, sondern auch, um die gesamte Schöpfung zu erneuern. Denn so wie es jetzt ist, kann es ja nicht bleiben. Der allmächtige Gott erhält die jetzige Welt durch sein Wort. Doch er kündigt auch an, dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Römer 8 berichtet davon, dass die gesamte Schöpfung seufzt und ängstlich ausharrt bis zum Kommen Jesu. Römer 8, 19 bis 22. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Gott hat diese Schöpfung unterworfen, deshalb wartet sie auch auf Befreiung. Wir hören immer wieder von Umweltkatastrophen, oftmals ausgelöst durch den schamlosen Umgang des Menschen mit der Natur. Darunter leidet und seufzt die gesamte Schöpfung. Nicht zu vergessen die Tierquälerei. Darunter leidet auch der Mensch, wie er generell unter den Folgen der Sünde leidet, sich quält und seufzt. Doch Paulus schreibt ganz zu Beginn des eben zitierten Abschnittes in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir haben eine berechtigte Hoffnung auf die Herrlichkeit. Dieses kümmerliche Leben hier ist noch nicht alles. Da kommt noch was. Und unser irdisches Leid fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet. Wie schaut diese Herrlichkeit aus? Ebenfalls in der Offenbarung wird geschildert, was uns dort erwartet. Die Kapitel 21 und 22 berichten davon. Johannes sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ein Meer gibt es nicht mehr. Es wird von der heiligen Stadt berichtet, das neue Jerusalem. Gott selber wird bei den Menschen wohnen. Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Gott macht alles neu. In Kapitel 21, Vers 7 heißt es, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die heilige Stadt Jerusalem hat eine große hohe Mauer und 12 Tore. Und auf den Toren die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Und sie hat auch 12 Grundsteine, auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel. Also ein Grundstein trägt den Namen Petrus. Ihr Mauerwerk ist aus Jaspis, die Stadt aus reinem Gold. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt sind geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Es gibt keinen Tempel in dieser Stadt und es bedarf auch keiner Sonne und keines Mondes, denn der allmächtige Gott und sein Sohn Jesus Christus erleuchten sie. Die Tore der Stadt werden nicht verschlossen sein und es wird auch keine Nacht mehr sein. Und es werden nur die in sie hineinkommen. Und hier haben wir es wieder, die in dem Lebensbuch des Lammes stehen. Diese Beschreibung endet mit Offenbarung 22, Vers 5. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit eine Umschreibung dessen, was uns in Zukunft bzw. in der Ewigkeit erwartet. Diese Bilder übersteigen unser Vorstellungsvermögen weit. Unser Verstand kann das eben Geschilderte nicht wirklich erfassen. Jesus Christus macht alles neu. Es entsteht eine neue Schöpfung. Jesus bringt alles wieder in Ordnung. Dies ist die herrliche Erwartung, die Gottes Kinder haben. Im Essener Weigelhaus hingen zumindest früher im Treppenhaus einige Poster an der Wand. Auf einem stand geschrieben, es war ein Spruch des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Darauf warten wir, dass unser Herr kommt. Petrus sagt seinen Zuhörern in Vers 25, ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Diese Zusage gilt auch uns, dir und mir. Wir sind Kinder der Verheißung. Was waren die Folgen dieser Predigt? Noch am Abend kamen die Priester, der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer und setzten sie bis zum anderen Morgen gefangen. Viele der Zuhörer jedoch, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer in der noch jungen Gemeinde stieg auf etwa 5000. Wieder hatte der allmächtige Gott dem Petrus Vollmacht geschenkt und durch seine Verkündigung an den Herzen der Zuhörer gewirkt. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Matthäus 22, 32. Von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ist folgendes Wort überliefert. Christen gehen aus der Zeit, wie man aus einem Zimmer in das andere geht. Ohne alle Umstände, voll kindlichem Vertrauen auf den, der Leben und Tod in Händen hat. Unsere Ärzte sind nicht dazu gesetzt, dass sie uns am Heimgehen hindern sollen. Amen. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 14.